NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Peter Mücke am Mikrofon einen schönen guten Abend. In der kommenden halben Stunde berichten wir unter anderem über ein starkes Zeichen des Papstes, über die Staatsaffäre Böhmermann, die weiterhin für politische Diskussionen sorgt, über ein weiteres schweres Erdbeben in Japan und natürlich gegen Ende der Sendung über den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Statt Appelle aus dem fernen Rom zu senden, reist Papst Franziskus mitten ins Zentrum der Flüchtlingskrise. Auf die griechische Insel Lesbos, in das Auffanglager Moria, wo rund 3000 Menschen eingesperrt in Containern hinter hohen Zäunen leben. Hilfsorganisationen vergleichen das Lager mit einem Gefängnis. Thomas Bormann über ein Zeichen der Hoffnung.
Ergreifende Szenen heute im Flüchtlingslager Moria. Papst Franziskus schüttelt Flüchtlingen die Hände, nimmt manche in den Arm, spendet Trost. Ein Flüchtling ist völlig überwältigt, kniet vor dem Papst nieder.
Please, Father, bless me. Father, please, bless me.
Vater, segne mich. Bitte, heiliger Vater, segne mich, schluchzt der Mann. Und Papst Franziskus nimmt sich die Zeit, den weinenden Mann zu trösten, ihn zu segnen. Der Flüchtling stammt aus Pakistan, gehörte dort zur christlichen Minderheit und sucht eine neue Zukunft in Europa. Aber Europa will ihn abschieben, zurück in die Türkei. Deshalb ist er wie 3000 andere Flüchtlinge seit Wochen hier eingesperrt im Lager Moria. Papst Franziskus kann die Flüchtlinge nicht vor der Abschiebung retten. Aber er will mit diesem Besuch ein Zeichen setzen. Gemeinsam mit dem Ehrenoberhaupt der orthodoxen Kirche, Patriarch Bartholomäus, und dem Athener Erzbischof Hieronymus. Wir sind zu ihnen gekommen, so sagt Papst Franziskus den Flüchtlingen.
Per stare con voi e per ascoltare le vostre storie.
Um mit ihnen zu sein, um ihre Geschichten anzuhören. Die Kirchenoberhäupter appellieren an das Gewissen der Politiker, an das Gewissen aller Menschen, die Flüchtlinge in ihrer Not nicht im Stich zu lassen.
Speriamo che il mondo si faccia attento.
Wir hoffen, dass die Welt diese Tragödie und diese Verzweiflung beachtet und in einer Weise reagiert, die unserem gemeinsamen Menschsein würdig ist. So Papst Franziskus. Gemeinsam rufen die Kirchenoberhäupter Regierungen in aller Welt auf, sich den notleidenden Menschen anzunehmen. Von europäischen Ländern fordern sie, auf legalem Weg Flüchtlinge aufzunehmen, damit die Migranten nicht auf Schlepper angewiesen sind. Zum Abschluss seines Besuchs auf Lesbos spricht Papst Franziskus einen Dank an die Einheimischen aus. Lesbos trage derzeit die ganze Last Europas, sagt der Papst und lobt die Hilfsbereitschaft der Menschen für die Flüchtlinge hier. Gemeinsam beten sie im Hafen, gedenken der vielen Toten, die auf ihrer Flucht im Ägäischen Meer ertrunken sind. Und noch einmal mahnt Papst Franziskus: Niemals dürfen wir vergessen, dass Migranten nicht nur Zahlen sind, sondern in erster Linie Menschen, Gesichter, Namen, Menschen, die eine Geschichte haben. Papst Franziskus wollte auf Lesbos nicht nur Trost spenden und an das Gewissen der Welt appellieren, er wollte auch ein besonderes Zeichen setzen und Beispiel geben. So nahm er auf seinem Rückflug nach Rom 12 Flüchtlinge mit, 3 syrische Familien mit Kindern, die zuvor in einem Lager auf Lesbos gelebt hatten. Sie bekommen nun Asyl in Rom und können sich dort eine neue Existenz aufbauen.
Jan Böhmermann macht Urlaub. Per Internet-Post teilte der Moderator heute mit, er habe sich entschlossen, eine kleine Fernsehpause einzulegen, damit, Zitat, sich die hiesige Öffentlichkeit und das Internet mal wieder auf die wirklich wichtigen Dinge, wie die Flüchtlingskrise, Katzenvideos oder das Liebesleben von Sophia Tomala konzentrieren kann. Das ZDF bestätigte, Böhmermann und seine Produktionsfirma würden eine 4-wöchige Pause bis zum 12. Mai einlegen. Keine Pause hingegen gibt es in der politischen Diskussion über den Fall. Christoph Prössel berichtet aus Berlin.
Innerhalb der SPD ist die Einschätzung eindeutig. Die Entscheidung der Kanzlerin ist falsch.
Ich glaube, dass das wirklich ein ziemlich grotesker Fall von mangelndem Urteilsvermögen ist,
sagt Ralf Stegner, stellvertretender SPD-Parteivorsitzender.
Wegen einer ZDF-Satire sich zu entschuldigen bei Herrn Erdogan telefonisch und dann auch noch mit diesem ganzen Brimborium den total veralteten Majestätsbeleidigungsparagrafen anzuwenden, das wäre völlig überflüssig gewesen, denn es gab ja ohnehin eine Strafanzeige von Herrn Erdogan.
Stegner warb dafür, die Pressefreiheit und die Freiheit von Kunst und Kultur zu verteidigen. Die Entscheidung von Bundeskanzlerin Merkel wirke, als wolle man Präsident Erdogan einen Gefallen tun, sagte Stegner auf NDR Info. Gestern waren bereits Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Justizminister Heiko Maas, beide SPD, vor die Presse getreten und hatten deutlich gemacht, sie waren dagegen, dass die Bundesregierung die Strafverfolgung möglich macht. Am Ende hat die Bundeskanzlerin entschieden. Koalitionskrach, alles nicht so dramatisch, sagt Stegner.
Aber über so einen Kram sozusagen sprengt man jetzt nicht eine Bundesregierung. Das würde dem Erdogan so passen.
Die Entscheidung von Angela Merkel passt auch der Opposition nicht. Der grüne Bundestagsabgeordnete Christian Ströbele sieht einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Ankündigung gestern und der europäischen Flüchtlingspolitik.
Ich glaube, die Entscheidung ist ganz entscheidend dadurch geprägt worden, dass die Kanzlerin Herrn Erdogan milde stimmen will.
Am kommenden Wochenende reist Merkel in die Türkei. Da wolle sie verhindern, dass die Stimmung bei den Gesprächen schlecht ist, sagte Ströbele auch auf NDR Info. Und dann ist da noch dieser Paragraph 103 Strafgesetzbuch, den Bundeskanzlerin Merkel streichen will, so wie die Grünen auch, der jetzt aber noch einmal die Basis für eine Strafverfolgung werden soll. Das sei nicht nachvollziehbar, sagte Ströbele. Kritik erntet Merkel auch aus den eigenen Reihen. Der Innenexperte Wolfgang Bosbach sagte, er bedauere die Entscheidung. Der CDU-Politiker befürchtet, dass das Flüchtlingsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei eine Rolle gespielt habe, sagte er der Mitteldeutschen Zeitung. Offenbar müsse die Regierung Rücksicht nehmen. CDU-Generalsekretär Peter Tauber verteidigte die Entscheidung, ein Strafverfahren gegen den ZDF-Moderator zuzulassen. Die Bundesregierung nehme den Rechtsstaat ernst, sagte er dem Bremer Weser-Kurier. Es gebe klare Regeln, jetzt sei es Sache der unabhängigen Justiz, darüber zu befinden. Der Intendant des ZDF, Thomas Bellot, sicherte Böhmermann seine volle Unterstützung zu. Wir gehen mit ihm durch alle Instanzen, sagte Bellot dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel.
2013 hatte er noch Jürgen Trittin den Vortritt gelassen. 2017 nun will Grünen-Parteichef Cem Özdemir selbst auf die Wahlkampfplakate als männlicher Spitzenkandidat seiner Partei bei der Bundestagswahl. Ob es wirklich so kommt, müssen die Mitglieder per Urwahl entscheiden. Denn vor Özdemir hatten sich schon zwei andere Männer gemeldet. Als weibliche Spitzenkandidatin dagegen gilt Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt als gesetzt. Angela Ulrich berichtet aus Berlin.
Cem Özdemir ist der bekannteste Spitzengrüne. Er arbeitet schon lange daran, die Partei in die kommende Bundestagswahl zu führen. Jetzt macht Özdemir ernst und erklärt gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, ich trete an.
Die Umstände müssen passen, die Themen müssen passen, in der Familie muss es passen, das tut es jetzt. Ich will Spitzenkandidat meiner Partei Bündnis 90 Die Grünen werden.
Damit sind es drei Männer und eine Frau, die sich um die Spitzenkandidatur bei den Grünen bewerben. Özdemir, die beiden Fraktionschefs, Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt und Robert Habeck aus Schleswig-Holstein. Der Kieler Umweltminister gilt vielen Grünen als Hoffnungsträger angesichts der häufig zerstrittenen Partei- und Fraktionsführung in Berlin. Habeck hatte auch klar gemacht, ich habe keine Rückfalloption. Wenn ich nicht gewählt werde, werde ich auch nicht in Kiel wieder für den Landtag kandidieren. Doch Özdemir glaubt, Habeck und Hofreiter hinter sich lassen zu können. Fair.
Wir haben uns verständigt darauf, dass wir in der Sache streiten und nicht gegeneinander als Person streiten. Dazu besteht auch gar kein Anlass, weil wir uns alle drei kennen und schätzen. Ich glaube, das Entscheidende, wenn wir bei den Mitgliedern Zustimmung bekommen wollen, werden die Argumente sein, was unsere Positionen sind gegen die Große Koalition, was wir besser machen wollen.
Neben dem grünen Kernthema Ökologie nennt Özdemir dazu vor allem Integration und Gerechtigkeit. Bei der letzten Bundestagswahl hatte der 50-Jährige noch Jürgen Trittin den Vortritt gelassen. Jetzt will Özdemir selbst in die Urwahl gehen. Die Partei wird ihr Spitzenduo ab Herbst per Mitgliederentscheid bestimmen.
Schon früher, nämlich in der kommenden Woche, wird die Parteibasis in Sachsen-Anhalt gefragt. Nicht nur die der Grünen, auch die von CDU und SPD. Es geht darum, den Koalitionsvertrag einer sogenannten Kenia-Koalition in dem Bundesland abzusegnen. Die Parteien hatten sich in der vergangenen Nacht auf Eckpunkte geeinigt. Aus Magdeburg berichtet Vera Wolfskämpf.
Kurz nach Mitternacht, nach 11 Stunden Verhandlungen, haben die Parteispitzen es geschafft. Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU bemüht sich, eine positive Botschaft zu vermitteln.
Wir können, glaube ich, gemeinsam konstatieren, dass wir nach harter und intensiver Arbeit zu einem guten Kompromiss gefunden haben.
Doch bei den Grünen gab es anfangs grundsätzlichen Klärungsbedarf, nachdem Teile der CDU diese Woche eine Minderheitsregierung mit der AfD ins Gespräch gebracht hatten. Zudem gab es Unmut, weil sich CDU-Politiker an einer Demo der Bauern und Waldbesitzer gegen die Grünen beteiligt hatten. Landesvorsitzende Cornelia Lüdemann.
Also es war nicht alles so einfach, wie Herr Ministerpräsident das jetzt dargestellt hat, sonst würden wir auch nicht nach Mitternacht hier an der Stelle stehen.
Davon zeugten auch die ernsten Gesichter bei den Grünen. Zwischenzeitlich hatten die vier Verhandler sogar die Gespräche verlassen, um sich einzeln zu beraten. Über viele kleine Details wurde zum Teil lange gestritten. Dazu zählten der Ausstieg aus der Braunkohle, das Thema Energie und die Demokratieförderung. Dem Vernehmen nach waren vor allem die Grünen der Stachel in den Koalitionsgesprächen, während zwischen SPD und CDU oft Einigkeit herrschte. Wichtige Kernpunkte seien aber bei allen drei Parteien unstrittig gewesen, betonte Ministerpräsident Haseloff.
Wir werden ein klares Signal in Richtung der Kommunen setzen. Wir werden ein klares Signal im Zusammenhang mit der Versorgung mit Lehrerinnen und Lehrern in den Schulen setzen. Und wir werden ein klares Signal auch in Richtung der inneren Sicherheit setzen.
Das heißt mehr Polizisten und Lehrer sowie mehr Geld für die Kommunen. Der Landesrechnungshof hatte bereits gewarnt, alle angestrebten Projekte der künftigen Koalition würden rund 500 Millionen Mehrausgaben jährlich bedeuten. Aber Ministerpräsident Haseloff betont, das käme nicht einfach obendrauf, sondern dafür gebe es andere Einsparungen. Die schwarze Null stehe außer Frage.
Es wird alles im Rahmen der Haushaltsdisziplin, die wir vereinbart haben, und auch der haushalterischen Möglichkeiten erfolgen.
Die SPD machte nach den Gesprächen zwar keinen euphorischen Eindruck. Landeschef Burkhard Lischka zeigte sich aber zufrieden mit den durchgesetzten Wünschen.
In den Bereichen Bildung, in den Bereichen Wirtschaft, in den Bereichen Arbeit. Zum Beispiel, dass wir ein kommunales Beschäftigungsprogramm verabredet haben für Langzeitarbeitslose, was insbesondere den Kommunen, sozialen Trägern, Kultureinrichtungen zugutekommt.
Wer welche Ressorts und Ministerposten bekommt, wollen die Parteien erst am Dienstag beraten. Allerdings müssen die Grünen von ihrem Wunsch nach zwei Ministerien abrücken. Die 5%-Partei bekommt ein Ministerium, räumte Landeschefin Lüdemann ein. Auch die CDU muss zurückstecken. So haben SPD und Grüne ihre Positionen bei Integration und Gleichstellung durchgesetzt. Die jeweiligen Erfolge und Kompromisse müssen die Parteien nun ihrer Basis schmackhaft machen. Denn in der kommenden Woche entscheiden Landesparteitage über die Koalition.
Nach Recherchen des WDR-Magazins Westpol haben Kontrolleure der EU massive Sicherheitslücken bei der Fluggastkontrolle am Köln-Bonner Flughafen aufgedeckt. Das geht aus vertraulichen Quellen der Bundespolizei und der betroffenen Sicherheitsfirma hervor. Die Tests fanden im Februar statt. Aus Köln berichtet Ariana Gorgiani.
Wie leicht können Waffen oder Sprengstoff an den Sicherheitskräften vorbeigeschmuggelt werden? Das testen die EU-Kontrolleure regelmäßig an europäischen Flughäfen. In Köln-Bonn das letzte Mal im Februar. Die Ergebnisse nach Westpol-Recherchen verheerend. Bei Tests, bei denen sich die EU-Prüfer nicht zu erkennen gaben, konnten bei 6 von 12 Kontrollen Waffen oder Bauteile für Bomben am Personal vorbeigeschmuggelt werden. Bei den sogenannten offenen Tests, bei denen das Sicherheitspersonal vorher darauf hingewiesen wurde, dass sich Unerlaubtes im Handgepäck befindet, war das Ergebnis noch schlechter. In 12 Kontrollen konnten die EU-Inspekteure 9 verbotene Gegenstände durchschmuggeln. Die Bundespolizeigewerkschaft sieht eine Ursache für die Sicherheitsmängel in der schlechten Ausbildung des Personals. Kontrollen am Flughafen Köln-Bonn werden von privaten Sicherheitsfirmen durchgeführt. Die Gewerkschaft fordert, die Kontrollen wieder in staatliche Hände zurückzuführen.
In der vergangenen Nacht hat die Erde in Japan erneut gebebt. Die Folgen waren noch verheerender als beim ersten Beben am Tag zuvor. Die Behörden zählten bis jetzt 32 neue Todesopfer. Rund 1000 Menschen wurden verletzt. Und Entwarnung kann auch noch nicht gegeben werden, berichtet Jürgen Hanefeld aus Tokio.
Es war ein doppeltes Erdbeben und niemand weiß, ob es vorbei ist. Die Serie der Erdstöße, die den Süden Japans erschüttert, begann bereits am Donnerstagnachmittag. 9 Todesopfer waren in der ersten Welle zu beklagen. Mehr als 1000 Bewohner der Kumamoto-Provinz wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Bewohner der zerstörten Häuser flüchteten in Notunterkünfte. Doch dann, gleich in der nächsten Nacht, ging es wieder los, erzählt eine Frau, die jetzt auf einem Spielplatz kampiert. Die vorletzte Nacht habe ich schon in der Turnhalle verbracht. Und gestern, kaum war ich eingedöst, kam kurz nach Mitternacht schon wieder ein Erdbeben. Das hat auch noch die Schulgebäude und die Turnhalle so stark beschädigt, dass wir ins Freie gelaufen sind. Ich sitze hier also seit 1 Uhr morgens. Die örtliche Presse spricht von bis zu 40 40.000 Evakuierten seit den ersten Beben vor 2 Tagen. Nahezu 200.000 Haushalte sind ohne Strom, fast 400.000 ohne Wasser. Etliche Häuser stehen in Flammen, weil sich Gasflaschen entzündet haben. Eine junge Frau wirkt vollkommen verstört. Die Nachbeben gehen ja immer weiter. Ich kann noch gar nicht daran denken, was uns noch bevorsteht. Premierminister Abe versprach schnelle Hilfe. Um die Kräfte der Regierung zu konzentrieren und die Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen so effektiv wie möglich zu gestalten, habe ich befohlen, eine große Anzahl von Soldaten und anderen Hilfskräften in das Erdbebengebiet zu entsenden. Die Behörden sind aufgefordert, die Bevölkerung über Nachbeben und weitere Schäden unverzüglich zu informieren. Die Regierung kündigte an, weitere 20.000 Helfer zu entsenden. Erdrutsche und eingestürzte Brücken und Tunnel behindern die Rettungsarbeiten. Das Dach des Flughafens der Stadt Kumamoto ist eingebrochen. Offenbar wurde dabei niemand verletzt, weil der Airport bereits vorher geschlossen worden war. Die Atomreaktoren in der Region sind nach Angaben ihrer Betreiber nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Meteorologen halten das Beben der vergangenen Nacht mit dem Spitzenwert von 7,3 für das Hauptereignis. Die Erschütterungen davor waren offenbar Sekundärbeben. Die Heftigkeit führen sie auf die geringe Tiefe der Erdstöße zurück. Sie fanden nur 12 Kilometer unter der Erdoberfläche statt. Der Wetterdienst warnte vor weiteren Nachbeben in der kommenden Woche.
Das Europaparlament ist besorgt über den Zustand der Demokratie im EU-Mitgliedsland Polen, so steht es in einer Resolution. Seit Wochen gehen Menschen in Warschau auf die Straße, um gegen die Politik der nationalkonservativen Regierung zu protestieren. Auch heute wieder. Henryk Jarczyk berichtet.
Die Geräuschkulisse täuscht, denn wirklich viele sind es nicht, die diesmal vor dem Regierungsgebäude in Warschau protestieren. Eher eine Handvoll. Womit klar wird, dass die Frustrationsgrenze langsam ihren Tiefpunkt erreicht. Und das, obwohl das neue Polizeigesetz eine beinahe totale Kontrolle jedes Einzelnen in Polen erlaube, wie die Organisatoren der Demonstration betonen. Damit würden fundamentale Bürgerrechte, so die allgemeine Kritik, erheblich eingeschränkt, zumal den neuen Bestimmungen zufolge die elektronische Überwachung und Datenerfassung ausgeweitet werde, meint Kuba Dyrda, Pressesprecher des Komitees zur Verteidigung der Demokratie. Die junge Generation ist sich dessen nicht bewusst, dass man im Internet überhaupt nicht anonym bleiben kann. Und infolge des neuen Polizeigesetzes verschwindet die Privatsphäre beinahe ganz. Das darf nicht sein. Darf nicht. Ist aber der Fall. Eben weil dem neuen Gesetz zufolge Verfolgungsbehörden nunmehr jederzeit erfahren können, wie lange die User surfen und vor allem, welche Internetseiten sie konkret aufrufen. Überwacht werden dürfen präventiv und auf Verdacht auch einzelne Gespräche. Nur noch Beichtgeheimnisse und Beratungen mit Rechtsanwälten, sofern sie der Verteidigung dienen, sind für die Staatsanwaltschaft nicht verwertbar. Ermittler indes können entsprechende Informationen ein halbes Jahr lang vorsorglich sammeln, und zwar ohne richterliche Genehmigung. Jeden Tag begreifen immer mehr Menschen, dass die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit, Gesetze und Verfassung missbraucht. Immer mehr junge Menschen sehen dieses Problem und beginnen deshalb auch aktiv zu handeln. Klingt gut, entspricht angesichts der geringen Zahl der Demonstranten indes nicht ganz der Realität. Dementsprechend gelassen nimmt auch die Regierung den Protest hin. Das neue Gesetz, heißt es, sei angesichts einer potenziellen Terrorgefahr im Land zwingend notwendig. Wer nichts zu verbergen habe, lautet die lapidare Argumentation, müsste auch nichts befürchten. Der polnische Menschenrechtskommissar sieht es diametral anders. Er kritisiert das neue Gesetz als verfassungswidrig. Adam Bodnar reichte deshalb auch eine entsprechende Klage beim Verfassungsgericht ein. Das Problem ist nur, die Regierung erkennt die Urteile der Richter nicht an. Insofern dürfte auch diese Klage mehr oder weniger ins Leere laufen. Auch das mit ein Grund für die zunehmende Desillusionierung im Land.
Vor der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank haben sich in Washington die Notenbankchefs der G20 zum Gedankenaustausch getroffen. Dabei war sich die Runde einig, dass ohne mehr Reformbereitschaft die Weltwirtschaft schwächer wachsen wird als erhofft. Auch die jüngsten Enthüllungen der sogenannten Panama Papers sind Thema beim G20-Treffen. Ralf Siener berichtet.
Die Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer will den Druck auf Steueroasen erhöhen. Bis Juli sollen jene Länder benannt werden, die bei den Anstrengungen für mehr Steuertransparenz nicht kooperieren und die sich nicht zum automatischen Informationsaustausch bekennen. An diesem automatischen Austausch von Finanzdaten, mit dem Steuerhinterziehung und Geldwäsche eingedämmt werden sollen, beteiligen sich mittlerweile rund 100 Staaten. Unter ihnen ab sofort auch Panama. Die Mutter aller Steueroasen.
Und dann war es ja eigentlich doch auch schön, dass rechtzeitig zum Zeitpunkt unserer Pressekonferenz bekannt geworden ist, dass Panama jetzt auch dem automatischen Informationsaustausch beitritt.
Betonte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in Washington, nicht ohne die Einschränkung.
Das will ich nicht überbewerben, aber es verdeutlicht doch, dass dieser Ansatz erfolgversprechend ist.
Künftig soll niemand in der Lage sein, seine Aktivitäten hinter komplexen legalen Strukturen zu verstecken, unterstrich Schäuble. Zwar führt nach Einschätzung des Bundesfinanzministers auch der globale Datenaustausch über die Nutznießer von Briefkastenfirmen nicht zu einer komplett steueroasenfreien Welt.
100%ig lösen wird man es nie. Denen, die sich nicht an internationale Regeln halten wollen, wird immer was Neues einfallen.
Aber den internationalen Spielraum für Steuervermeidung werde man sehr verringern. Schäuble appellierte in Washington an das weltweite Recherchenetzwerk, seine Informationen aus den Panama-Papieren den zuständigen Behörden zur Verfügung zu stellen, damit die notwendigen Konsequenzen gezogen werden können. Diese Bitte auf Informationsweiterleitung ist nach Schäubles Ansicht weder ein Angriff auf die Pressefreiheit noch auf den Informantenschutz. Die Presse als vierte Gewalt im Staat habe nicht nur Rechte, sondern auch Verpflichtungen, zumal der Spielraum einer staatlichen Behörde zur Informationsbeschaffung eingeschränkt sei.
Ja, Sie müssen mal die Strafprozessordnung anschauen, was sie alles nicht kann.
Neben den Panama-Papieren beschäftigte die G20-Finanzminister und Notenbanker auch die Gefahr des sogenannten Brexit. Die Angst vor einem möglichen Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union belastet nach ihrer Ansicht das globale Wirtschaftsklima. Der Internationale Währungsfonds hat kurz vor Beginn seiner Frühjahrstagung die Wachstumsprognose für das laufende und das kommende Jahr leicht nach unten korrigiert.
Zu Alarmismus oder übertriebenen Pessimismus
gibt es nach Einschätzung von Bundesbankpräsident Jens Weidmann allerdings keinen Anlass. Auch das verlangsamte Wirtschaftswachstum in China sei keineswegs nur negativ zu bewerten.
Der Wandel Chinas hin zu einem stärker dienstleistungsorientierten, binnenwirtschaftlich getriebenen Wachstumsmodell
bedeutet aus Sicht des Bundesbankpräsidenten
niedrigere Wachstumsraten, aber auch nachhaltigeres Wachstum.
Einig sind sich die G20-Notenbankgouverneure und Finanzminister in Washington, dass strukturelle Probleme die weltwirtschaftliche Dynamik verlangsamen. Durch die ohnehin bereits ultra-expansive Geldpolitik seien diese Probleme nicht zu lösen, betonte Bundesbankpräsident Weidmann in Washington, sondern nur durch Reformbereitschaft. Doch mit Reformen sei es wie mit einem Schulaufsatz, meinte dazu Wolfgang Schäuble. Den schreibe man auch erst in letzter Minute. Oder zuweilen auch gar nicht.
Die Außenminister Deutschlands und Frankreichs sind überraschend nach Libyen gereist, um die Regierung der nationalen Einheit zu unterstützen. Frank-Walter Steinmeier sagte nach seiner Ankunft in Tripolis, er wolle mit seinem französischen Kollegen ein Zeichen setzen. Unsere Korrespondentin Anne Almeling berichtet.
Die internationale Gemeinschaft sei sich einig, dass der Weg zu Frieden und Stabilität in Libyen über die Umsetzung des Friedensabkommens und die Regierung der nationalen Einheit führe, sagte Steinmeier nach seiner Ankunft in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault will der deutsche Außenminister ein Zeichen der Unterstützung für die neue Einheitsregierung in dem Bürgerkriegsland setzen. Die neue Regierung ist Teil eines von den Vereinten Nationen vermittelten Abkommens, das auch eine neue Verfassung und Parlamentswahlen vorsieht. Steinmeiers Besuch dauert nur wenige Stunden. Geplant sind unter anderem Gespräche mit dem neuen Ministerpräsidenten Fayez Al-Sarraj. Wir wollen helfen, dass die Menschen in Libyen spüren, mit der politischen Verständigung verbindet sich auch die Chance, wieder ein normales Leben in Sicherheit und Frieden zu führen, sagte Steinmeier. In Libyen herrscht seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi vor 5 Jahren Chaos. Milizen und rivalisierende Regierungen kämpften um Einfluss und Ressourcen. Durch das Machtvakuum konnten sich in den vergangenen Jahren Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat in Libyen festsetzen.
Und damit kommen wir zum Sport im Echo des Tages und der beginnt mit dem 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ina Kast.
Ja, das Topspiel heißt heute Abend FC Bayern gegen den FC Schalke. Die Partie läuft seit ca. 25 Minuten und es steht noch 0:0. An der Weser waren heute Nachmittag Jubelschreie von den Werder-Fans zu hören. Die abstiegsbedrohten Bremer haben gegen den VfL Wolfsburg mit 3:2 gewonnen. Große Erleichterung bei Werders Abwehrmann Yannick Westergaard.
Für uns war es nur möglich, irgendwas zu holen, wenn wir sehr aggressiv gegen den Ball spielen, sehr mutig sind. Das haben wir auch teilweise extrem mutig verteidigt, sehr hoch auch. Das kann natürlich in die Hose gehen auch, aber heute hat es geklappt. Und ich finde, dass wir heute das alles in allem gut gemacht haben.
Bremen holt also einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, bleibt allerdings auf dem Relegationsplatz 16. Denn die Mitabstiegskonkurrenten haben ebenfalls gepunktet. Darmstadt gewann gegen Ingolstadt mit 2:0. Hoffenheim setzte sich gegen Hertha BSC mit 2:1 durch. Und Augsburg freute sich über einen 1:0-Sieg gegen Stuttgart. Was die Bremer trösten dürfte, Leverkusen hat den vorletzten Frankfurt deutlich mit 3:0 besiegt. Damit klettert das Team von Roger Schmidt auf den 3. Tabellenplatz.
Wir haben uns eine gute Ausgangssituation verschaffen. War ja nicht dran zu denken, dass wir heute hier stehen und reden über den 3. Platz und sogar ein bisschen Vorsprung auf den 5. und so oder 6. Und wir haben uns das erarbeitet, die Mannschaft hat sich das erarbeitet und sie macht auf mich den Eindruck, dass sie das durchziehen wird.
Noch ein kurzer Blick auf die zweite Liga. Der FC St. Pauli ist nach einem 2:0 Heimsieg gegen Bochum wieder Tabellenvierter. Nürnberg hat beim Karlsruher SC mit 1:2 verloren, bleibt damit Tabellendritter und hat es verpasst, Boden auf den zweiten Leipzig gut zu machen. Formel-1-Fans müssen morgen früh aufstehen. Der große Preis von China beginnt schon um 8 Uhr unserer Zeit. Mercedes-Pilot Nico Rosberg greift danach nach seinem 3. Saisonsieg. Jens Gideon mit den Einzelheiten.
Nico Rosberg wird immer mehr zum WM-Favoriten. Nach 2 Rennsiegen zum Auftakt der Saison jetzt auch die erste Pole-Position des Jahres für den Mercedes-Piloten. Der WM-Spitzenreiter setzte sich in der Qualifikation von China gegen den Australier Ricciardo im Red Bull und Ferraris Kimi Räikkönen durch. Für den Teamkollegen des Finnen Sebastian Vettel reichte es nur für Platz 4. Nico Rosberg hat morgen im Rennen große Chancen, seine WM-Führung weiter auszubauen. Denn der aktuelle Zweitplatzierte, Weltmeister Lewis Hamilton, hatte großes Pech in Shanghai. Wegen technischer Probleme ist Rosbergs Mercedes-Teamkollege nämlich in der Qualifikation früh ausgeschieden und geht morgen vom letzten Startplatz aus ins Rennen.
Von China springen wir noch ins rumänische Cluj. Dort kämpfen die deutschen Tennisdamen an diesem Wochenende im Fed Cup gegen den Abstieg aus der sogenannten Weltgruppe. Nach dem ersten Tag steht es 1:1 zwischen Rumänien und Deutschland. Julia Metzner hat die beiden Einzel heute verfolgt.
Andrea Petkovic hatte die Riesenüberraschung auf dem Schläger, aber am Ende feierten die 7.500 tennisverrückten Rumänen ihre Simona Halep. In einem Weltklasse-Match verwandelte Rumäniens Nummer 1 nach 2 Stunden und 49 Minuten den Matchball zum 6:4, 6:7 und 6:4. Damit steht es vor dem entscheidenden Tag 1:1, denn Angelique Kerber hatte zuvor Deutschland in Führung gebracht. Bei ihrem souveränen Zweisatzerfolg gegen Irina Bigou trotzte sie eindrucksvoll dem Erwartungsdruck. Tritt die Weltranglisten-Dritte auch so im Topspiel gegen Halep an, dann könnte sie die jetzt wahrscheinlich ziemlich müde Rumänin zum ersten Mal in ihrer Karriere schlagen.
Und morgen folgen dann zunächst das Doppel und im Anschluss die beiden Einzel.
Soweit der Sport mit Ina Kast und soweit auch das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Peter Mücke war am Mikrofon.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.